ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema gegen Trump und Putin. Hat Europa einen Plan? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Emmanuel Macron war da, Giorgia Meloni war da, Keir Starmer, Donald Tusk, Ursula von der Leyen und. Der zweitägige Ukraine-Gipfel in Berlin war ein Stelldichein des politischen Who is Who's Europas und am Ende hat sich sogar noch Donald Trump zugeschaltet per Telefon. Das Ziel des Ganzen? Solidarität zu demonstrieren mit der Ukraine, aber auch Europa diplomatisch wieder ins Spiel zu bringen, nachdem es zuletzt so aussah, als würde Russland und die USA die Zukunft der Ukraine unter sich aushandeln. Und noch immer sitzt hierzulande bei vielen der Schock tief über die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA. Das Gefühl, die Schutzmacht jenseits des großen Teiches hätte sich endgültig von Europa abgewandt. Wo also stehen wir? Im Bemühen um Frieden in der Ukraine? Wo stehen wir im transatlantischen Bündnis? Darüber wollen wir reden in diesem Forum bei SWR Kultur, das wir an diesem Dienstagvormittag aufzeichnen. Meine Gäste, Andreas Röder, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Mainz und Leiter von Republik 21, einer Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Professorin Gelinde Greutel, Politikwissenschaftlerin von der Universität Regensburg. Vor kurzem hat sie das Institut für Sicherheit und Strategie gegründet. Und außerdem begrüße ich Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Lau, now is the time for peace. Jetzt ist die Zeit für Frieden. Den Satz hat Kanzler Friedrich Merz gestern Abend nach dem Gipfel auf der Plattform X geteilt. Und Donald Trump sagt, man sei einem Frieden näher als je zuvor. Was meinen Sie? Sind wir in den letzten zwei Tagen einem echten dauerhaften Frieden in der Ukraine tatsächlich ein Stück näher gekommen?
Also da bin ich etwas skeptisch, dass wir tatsächlich schon vor einem Frieden oder auch nur wirklich ernsthaften Friedensverhandlungen stehen, denn dazu gehören ja die Russen, die waren nicht mit am Tisch. Es ist aber trotzdem etwas erreicht worden und das ist, dass dieser transatlantische Spalt, den wir gesehen haben in den letzten Wochen, erst einmal wieder geschlossen wurde und dass man jedenfalls im Moment Europa und die USA nicht auseinandertreiben kann bei diesem Thema. Und das halte ich für enorm wichtig und für einen großen Erfolg der Bundesregierung.
Herr Röder, nach zwei Tagen Verhandlungsmarathon in Berlin, wie hoffnungsvoll sind Sie? War das jetzt der Durchbruch?
Ich bin ganz vorsichtig mit Durchbrüchen, zumal man den Durchbruch in aller Regel erst aus der Rückschau erkennt. Und solche Vorgänge der Kriegsbeendigung sind von vielen Enttäuschungen, aber auch von vielen Überraschungen geprägt. Deswegen habe ich als Historiker gelernt, nun wirklich nicht zu prognostizieren und auch da der Meinung zu sein, dass die ganze Entwicklung und erst recht die Zukunft offen ist. Ich würde aber sagen, was da in Berlin passiert ist, war ein starkes Zeichen. Ein Zeichen für europäische Handlungsfähigkeit, das allerdings auch dringend nötig ist, denn das Zeichen ist das eine, das braucht man auch. Aber die Substanz ist das andere und das ist das europäische Problem.
Frau Greutel, zu Donald Trumps Verhandlungsstrategie gehört ja, dass er gerne Fristen setzt. Die neueste lautet, bis Weihnachten soll es einen Friedensplan für die Ukraine geben. Kann das funktionieren?
Ich schließe mich da meinen Vorrednern an. Ich bin einigermaßen skeptisch, insbesondere weil der Friedenswille auf der russischen Seite natürlich das einzig Entscheidende ist, um diesen Krieg zu beenden. Und den sehe ich momentan nicht. Was die Fristen betrifft, das hatten wir jetzt in den letzten Monaten ja immer wieder gesehen, dass solche Fristen dann auch verstrichen sind und nicht so sonderlich viel passiert ist. Entscheidend, glaube ich, ist es wirklich, ob man es schafft, transatlantische Einigkeit zu generieren. Und da war dieser Gipfel jetzt wirklich ein wichtiger Schritt, weil Europa gezeigt hat, dass man selber auch versucht, ins Handeln zu kommen. Nicht nur einen Platz am Tisch einzufordern, sondern den Tisch zur Verfügung zu stellen, um gemeinsam mit den USA auch so eine geschlossene Position gegenüber Russland zu entwickeln.
Herr Lau, eines der Ergebnisse des Gipfels, das man als Fortschritt werten kann, die Europäer haben eine von Europa angeführte, von den USA unterstützte sogenannte multinationale Truppe für die Ukraine ins Spiel gebracht. Was genau hat es damit auf sich und wie ausgereift ist das Ganze?
Ja, das Ganze diskutieren wir ja schon seit Emmanuel Macron das mal schon während der Ampelregierung ins Spiel gebracht hat, dass man auch nicht ausschließen könne, dass europäische oder NATO-Truppen in der Ukraine Funktionen übernehmen. Was man sich da jetzt, glaube ich, nicht vorstellen sollte, ist, dass deutsche Soldaten an der Front gegen Russland kämpfen oder auch nur andere NATO-Soldaten das tun. Es geht hier eigentlich darum, die Ukraine zu bestärken, Luftabwehr mitzuorganisieren, Logistik, den Aufbau der ukrainischen Armee zu unterstützen und natürlich auch, und das ist wirklich ein interessanter Punkt hier, durch die Präsenz so eine Art, wie die Strategen sagen, Tripwire, also Stolperdraht zu schaffen, eine Art Abschreckung für gegenüber Russland dadurch zu generieren, dass man eigene Truppen in der Ukraine präsent hält und dadurch die Schwelle hochlegt für Russland, einen weiteren Angriff zu starten. Aber damit sind natürlich Gefahren verbunden und ich glaube, darüber werden wir in den nächsten Wochen noch viel diskutieren müssen.
Aber das heißt, das Szenario, dass im Fall des Falles auch deutsche Bundeswehrsoldaten den Frieden in der Ukraine sichern würden, darum, sagen Sie, geht's nicht?
Doch, natürlich geht's darum. Das ist undenkbar ohne deutsche Beteiligung. Wir haben doch jetzt gesehen bei diesem Gipfel, dass in Europa nichts zusammenläuft, wenn Deutschland nicht ein starkes Zeichen setzt. Also würde ich nochmal Friedrich Merz wirklich zugute halten, dass er hier voll ins Risiko gegangen ist und diese Konferenz nach Berlin geholt hat. Natürlich muss das, wenn wir über Sicherheitsgarantien und dann auch Truppenpräsenz in der Ukraine reden, auch bedeuten, dass die Deutschen da dabei sind. Darüber müsste die Regierung dringend mit der Öffentlichkeit reden, und zwar in einer unaufgeregten Weise, aber auch ehrlich, denn natürlich ist das nicht ohne Risiko.
Ja, Herr Röder, da kommen große Debatten auf uns zu.
Ja, definitiv. Große Debatten, die eigentlich schon seit mindestens 10 Jahren im Raum stehen und die wir natürlich in diesem deutschen Selbstverständnis der Zivilmacht und unseres Credos von Handel durch Wandel durch Handel und Gewalt ist keine Lösung. Wir haben uns ja selbst sediert über, na wie viele denn, 11 Jahre seit 2014, Sie können sagen 35 Jahre seit 1990. 1989 hat hier in Mainz, wo ich ja im Studio stehe, George H.W. Bush, der Ältere, die große Rede gehalten am 31. Mai 1989, als er den deutschen Partnership in Leadership sowohl angeboten als auch abgefordert hat. Das war der große Moment für Deutschland und für Europa am Ende des Kalten Krieges, in transatlantische Führung einzutreten. Und das ist weder auf deutscher noch auf europäischer Seite wirklich passiert. Und die Quittung, die kassieren wir jetzt. Zugleich will ich auch sagen, wir sehen, dass es Momente der Umkehr und der Revision auf europäischer Ebene gibt, hier diese Substanz zu liefern. Aber das muss jetzt auch passieren. Und wir haben uns eben in dieser ganzen Vorstellung, dass wir am Ende der Geschichte seien und die Friedensdividende und was auch immer kassieren, haben wir uns abgewöhnt, zur Kenntnis zu nehmen, dass internationale Politik eine Risikozone ist, in der Gefahren lauern, in der es auf Strategie ankommt, in der Strategie auch immer mit Konsequenz und der Bereitschaft zum Handeln unterlegt sein muss. Und wissen Sie, ich will noch eines sagen. Ich halte gerade meine Vorlesung über die Geschichte des Kalten Krieges, die aktueller ist als je zuvor, und ich rede da über Stalin nach 1945 und die westliche Einschätzung, wie denn eigentlich Stalin nun vorgehen wolle, was seine Ziele sind, was seine Potenziale sind. Vor 20 Jahren habe ich so eine Vorlesung gehalten und die Studenten haben mehr oder weniger interessiert oder gelangweilt zugehört. Heute sagt jeder, Moment mal, das ist doch dasselbe Muster wie das, wie wir heute über Putin denken. Und was sehen wir bei Stalin? Er hatte expansive Ziele, aber er hat sehr genau beobachtet, wie weit er gehen kann, und das Verhalten des Westens war ganz entscheidend für die Art und Weise, wie weit Stalin vorgegangen ist. Und ich glaube, da können wir aus der Geschichte etwas lernen, und was es eben braucht, ist Strategie und Konsequenz.
Frau Greutel, ja, Putin ist das Stichwort. Wie verkaufen die Amerikaner das jetzt Putin und wie wird er reagieren?
Ich weiß nicht, ob man Putin wirklich was verkaufen kann. Am Ende braucht es da, denke ich, eine gehörige Portion Druck, weil Zwang, Stärke, so eine Politik der Gegenmacht auf Russland, glaube ich, sehr viel mehr Eindruck macht als gutes Zureden und im Zweifel die Aussicht auf Geschäfte. Weil das war, um jetzt nochmal anzuknüpfen an meine Vorredner, ja lange Zeit auch der deutsche Traum, dass man mit Russland durch Geschäfte zum gemeinsamen Ziel kommt, was eben nicht funktioniert hat. Und da müssen wir einfach einpreisen, dass dieses Russland von heute unter der Führung von Wladimir Putin wirklich revisionistische Ziele hegt. Es geht nicht darum, einen Status quo zu erhalten in Europa, sondern diesen Status quo über den Haufen zu werfen, ihn zu revidieren. Und da braucht es eine Politik der Stärke, die dann auch nicht nur von den USA ausgehen kann, sondern es braucht eben auch eine Politik der Stärke von Europa ausgehend. Weil am Ende des Tages ist Russland für uns natürlich noch ein sehr viel größeres Sicherheitsproblem als für die USA.
Herr Lau, ein Vertreter der amerikanischen Regierung, der wird mit den Worten zitiert, zwischen Russland und der Ukraine seien 90% der Streitfragen gelöst. Umgekehrt gefragt, die 10%, die noch offen sind, welche sind das?
Zwischen Russland und der Ukraine sind 90% gelöst. Sind Sie sicher, dass das gemeint ist? Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja massive, der Streit geht ja nicht um Territorium, ja, um ein paar Quadratmeter mehr oder weniger im Donbass, sondern der Streit ist ein fundamentaler, und das ist der, ob die Ukraine ein souveräner Staat sein darf, selbstbestimmt, oder ob es ein Element der Einflusssphäre Russlands ist, wie in früheren Zeiten der Name Stalin ist schon gefallen. Darum geht es. Und ich glaube, das ist am Ende die Frage, bei der man mit Russland zusammenkommen muss, beziehungsweise wo Russland akzeptieren muss, dass wir nicht akzeptieren, dass das einfach russische Einflusssphäre wieder wird. Das ist das Fundamentale. Und die ganzen Fragen um Territorium, um NATO-Beitritt oder andere Arten von Sicherheitsgarantien sind letztlich nicht nebensächlich, aber die dienen sozusagen der Orientierung über dieses fundamentale Ziel. Europa kann nicht akzeptieren, dass diese Ostgrenze eine destabilisierte russische Einflusssphäre wird. Das würde für unsere Nachbarn in Polen, im Baltikum, aber auch in den skandinavischen Ländern eine enorme Verunsicherung bedeuten, die das ganze europäische Projekt gefährden würde. Das ist meiner Meinung nach der fundamentale Konflikt, über den wir reden müssen. Nicht über die einzelnen Punkte und dann an Haken dran und denken, dann haben wir den Frieden vor der Tür.
Ich sehe das auch so, dass es wirklich um Souveränität und die Frage einer russischen Einflusssphäre geht, die Moskau für sich beansprucht. Die Frage ist nur, wie können wir unsere Sicht der Dinge, nämlich dass die Ukraine ein Recht auf Souveränität hat, durchsetzen. Das ist ja immer die Krux in der internationalen Politik. Da gibt es hehre Prinzipien, aber am Ende des Tages braucht sie Durchsetzungsfähigkeit, um einen Regelbrecher in die Schranken zu weisen. Und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz mir sicher, ob wir wirklich einen strategischen Ansatzpunkt haben, wie wir Russland dazu zwingen, die Souveränität der Ukraine zu wahren. Also ob man da wirklich so einen klaren Schnitt machen kann. Und ich teile das, das ist wirklich für die Zukunft europäischer Ordnung eine ganz entscheidende Frage. Aber am Ende des Tages steckt da die Frage dahinter, ob wir bereit sind, diese Souveränität der Ukraine auch mit eigenen Mitteln, mit eigenem Zutun zu verteidigen. Und da sind wir wirklich an dem Punkt, wo es ganz intensive Debatten auch noch in unseren heimischen Gesellschaften braucht. Also was sind wir bereit zu tun, um als Sicherheitsgarant, als Sicherheitsmacht in Europa für andere auch einzutreten? Das ist schon mal ein hartes Stück Arbeit, das für die NATO zu machen. Und dann die Ukraine ist jetzt nochmal einen Schritt weiter. Für einen Staat, der eben nicht in der NATO ist, der auch noch nicht in der EU ist, kann man da wirklich solche Sicherheitsgarantien auflegen, die Russland dazu zwingen würden, zu akzeptieren, dass die Ukraine ein Recht auf freie Entwicklung hat.
Aber darf ich an der Stelle vielleicht noch eines hinzufügen, weil ich glaube, dass wir mit dem Souveränitätsbegriff hier tatsächlich an der ganz entscheidenden Frage sind, Herr Lau und Frau Greutel. Aber da würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen, und der bringt uns zu dieser amerikanischen Sicherheitsstrategie, über die wir ja auch sprechen wollten. Denn an dem Punkt sehe ich das entscheidende Problem, auch das Problem für die Europäer in dieser amerikanischen Sicherheitsstrategie. Nicht in der amerikanischen Kritik an den Europäern, die Europäer besser ein bisschen ernster nehmen würden, sondern in diesem Begriff der Souveränität. Denn was heißt Souveränität? Souveränität eines Staates bedeutet, dass er nach außen unabhängig ist, dass er das Selbstbestimmungsrecht hat und dass er in seiner politischen und territorialen Integrität von den anderen Staaten respektiert wird. Jetzt ist die Frage, was ist diese außenpolitische Souveränität? Ist das auf der einen Seite eine Norm und damit das Grundgesetz der liberalen Ordnung? Mit diesem Anspruch ist zum Beispiel George Bush der Ältere, den wir ja vorhin schon mal zitiert hatten, 1990, als der Irak am Ende des Ost-West-Konflikts in Kuwait einmarschiert ist und Kuwait annektiert hat. Mit dem Argument ist George Bush der Ältere damals aufgetreten und hat gesagt, wir müssen die Herrschaft des Rechts an die Stelle des Rechts des Stärkeren setzen. Und der Irakkrieg von 1991 ist geführt worden, um genau diesen Präzedenzfall nach dem Ende des Ost-West-Konflikts zu verhindern, dass ein Stärkerer einfach einen Schwächeren überfällt, um sich seine Mittel und seine Territorien einzuverleiben. Das ist ein Ansatz von Souveränität als völkerrechtlicher Norm. Wenn ich die Sicherheitsstrategie lese, dann ist der Souveränitätsbegriff, mit dem Donald Trump oder die Regierung Trump unterwegs ist, allerdings ein etwas anderer. Das ist nicht nur eine völkerrechtliche Norm, sondern das ist auch ein Zustand, den man erstmal haben muss. Und wenn man ihn nicht hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn das mit der Souveränität nicht so weit her ist. Das steht so ein bisschen versteckt in dieser Strategie, so angedeutet immer mal drin. Und ob jetzt Souveränität die Norm ist, die die liberale Ordnung begründet, die für uns alle das oberste Prinzip darstellt, oder ob Souveränität etwas ist, das man hat oder nicht hat, und wenn man es nicht hat, hat man halt Pech gehabt, das macht natürlich einen Unterschied. Und ich glaube, an der Stelle ist tatsächlich ein entscheidender Dissens gegenüber dieser Prioritätensetzung der amerikanischen Regierung, die mit ihrem Souveränitätsbegriff dann auch der Idee von Hegemonialsphären, wo Vormächte tun und lassen können, was sie wollen, weil sie sich's erlauben können, näher sind, als das die europäische Vorstellung von Souveränität ist, und auch näher sind, viel näher sind, als es die Amerikaner unter George Bush dem Älteren, der liberalen Ordnung und nach dem Ende des Kalten Krieges gewesen sind.
Also haben Sie recht, Herr Röder, wenn ich da ergänzen darf, aber ich würde es so sehen, das ist kein absoluter Widerspruch, das als normative oder als machtpolitische Begrifflichkeit zu verwenden, diesen Begriff der Souveränität, sondern unsere Erfahrung in Europa ist doch, dass wir in den letzten Jahren, vielleicht schon Jahrzehnten gemerkt haben, dass solche Normen auch Macht brauchen, um sie zu verteidigen und durchzusetzen. Und jetzt der besondere Schock, dass die USA sich nicht dafür zuständig fühlen, das für uns zu tun in Europa. Wenn wir schon darauf beharren, auf territorialer Integrität und auf Souveränität für die Ukraine, dann, so lese ich diese Sicherheitsstrategie, dann ist es im Wesentlichen unser Ding, das auch zu verteidigen und zu unterlegen mit den Mitteln, die man dazu braucht. Und das ist für mich der entscheidende Schockmoment dieser Strategie. Und das ist auch, finde ich, eine Art lehrreicher Moment. Ich würde das auch gar nicht einfach jetzt in Bausch und Bogen nur kritisieren und verwerfen, dass die Amerikaner sich auf diese Machtrealitäten in der Welt, in der wir leben, wieder konzentrieren. Es ist für uns natürlich, es bringt uns in eine wirklich sehr, sehr schwierige Lage, weil wir diese Machtmittel nicht haben, um unsere Normen durchzusetzen und darauf immer gesetzt haben, dass letztlich die Amerikaner das machen. Sie haben das Beispiel George H.W. Bush genannt, Irakkrieg, der erste Irakkrieg. Das ist genau die Lage, in der wir sind. Und ich glaube, wir müssen diesen Begriff auch nicht absolut setzen für die Ukraine. Es hat ja keinen Sinn. Offensichtlich ist die Ukraine nicht in der Lage, ihr gesamtes Territorium zu verteidigen. Auch nicht mit unserer Hilfe. Aber was wir erreichen können und wo wir schon recht weit gekommen sind, ist, Russland zu stoppen. Russland einzuhegen. Das ist, um nochmal den Kalten Krieg aufzurufen, Herr Röder. Ja, das ist eine Lehre des Kalten Krieges, die wir wieder lernen müssen, dass gegenüber einer solchen aggressiven Macht, die jetzt nicht im Namen des Kommunismus, sondern im Namen des russischen Imperialismus wieder expansiv wird, Containment, Eindämmung gefordert ist. Und das hat nicht nur militärische Dimensionen, sondern diplomatische, ökonomische und auch kulturelle, ideologische. Und das ist unsere Lage, glaube ich.
Ich finde den Rückgriff auf die Geschichte eigentlich wirklich sehr lehrreich, weil man da nochmal rausziehen kann, dass es halt immer schon dieses Spannungsfeld zwischen der Norm, die in der UN-Charta ja auch festgeschrieben ist, es gibt die souveräne Gleichheit aller Staaten, und der machtpolitischen Realität haben. Also das ist auch nichts, was uns heute jetzt zum ersten Mal begegnet, sondern auch im Kalten Krieg gab es eben eine Einflusssphäre, die dann auch akzeptiert war, eine Einflusssphäre der Sowjetunion im Dienste des Abschreckungsfriedens, den man nicht gefährden wollte. Also man hat mit diesem Status quo sich arrangiert. Und nach dem Ende des Kalten Krieges ist eben in Europa die Notwendigkeit von Abschreckung zunächst mal nicht mehr ersichtlich gewesen, weil man glaubte, man ist jetzt so auf der gleichen Seite und jeder akzeptiert die souveräne Gleichheit von Staaten. Nur dass wir eben jetzt mit Russland einen Akteur haben, der das nicht tut und der eigentlich zurück möchte zu so einer Einflusssphäre. Und dann ist einfach die Frage, kann man es durchsetzen gegen den Willen Russlands, dass man Russland so eine Einflusssphäre verweigert? Und da sind wir dann am Ende wirklich im Bereich der machtpolitischen Rivalität, des machtpolitischen Armdrückens. Und da helfen auch die Verweise auf die normativen Grundlagen des Völkerrechts überhaupt nicht, weil die Ukraine hat natürlich jedes Recht auf Selbstbestimmung. Aber am Ende des Tages, wenn die russische Seite das verweigert, ist die Frage, ob wir von westlicher Seite es durchsetzen können, dass die Ukraine diese Souveränität hat. Und da, glaube ich, müssen wir wirklich jetzt perspektivisch, wenn wir mit Realismus in die Zukunft blicken, wahrscheinlich auch zu einem Grad in den sauren Apfel beißen und einfach anerkennen, dass Russland sich das nicht so leicht wegnehmen lassen wird, zumal wir Europäer ohne amerikanische Unterstützung das wahrscheinlich auch gar nicht vermögen, durchzusetzen.
Ja, und insofern
ist dieses... Ja, bitte.
Aber ich würde an der Stelle gerne eins noch ergänzen. Ich sehe das vollkommen, was Sie über den Kalten Krieg gesagt haben. Aber das ist tatsächlich der Punkt, wo mich diese amerikanische Strategie wirklich sozusagen im Mark getroffen hat. Denn im Kalten Krieg hatten die Amerikaner bei aller realistischen Akzeptanz der Ordnung der sowjetischen Hegemonialsphäre, haben sie sie immer akzeptiert, weil es machtpolitisch nicht anders ging, aber weil man es anders wollte. Und wenn ich lese, wie die Regierung Trump jetzt von der westlichen Hemisphäre spricht und damit auch eine Hegemonialsphäre für die USA in Anspruch nimmt, es wird nicht ganz im Einzelnen durchdekliniert, aber es kommt eigentlich aus allen Ritzen so raus, dann ist der Unterschied der, dass im Kalten Krieg die USA die liberale Ordnung der Souveränität gleichberechtigter Staaten wollten, im Zweifelsfall nicht durchsetzen konnten. Und heute stellt sich die Frage, ob sie das überhaupt wollen. Und das ist das, was mich wirklich beunruhigt und was wir von europäischer Seite auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich hier ein normativer Paradigmenwechsel in den USA abzeichnen könnte, mit dem wir, und da bin ich wieder ganz dabei, den wir sehr genau adressieren müssen, es hat keinen Sinn, sich darüber zu empören, den wir aber politisch umsetzen müssen.
Und trotzdem, zu dieser Hegemonialsphäre der USA gehören ja auch wir in Europa. Wir haben jetzt schon einige Begriffe gehört, von Schock war die Rede, von im Mark getroffen. Das sind die Reaktionen auf diese Sicherheitsstrategie. Die USA werden innerhalb der Nationen Europas den Widerstand gegen die heutige Richtung des Kontinents fördern. Das steht da. Manche Beobachter, wie der Sicherheitsexperte Carlo Masala, ziehen daraus den Schluss. Herr Lau, die USA wollten die EU zerstören. Stimmt das?
Ja, sie behaupten natürlich, dass sie Europa nur stärken wollen. Das ist die Rhetorik. Aber sie stellen sich ein anderes Europa vor. Ein Europa der Vaterländer, wie das in Europa ja auch manche Parteien auf dem eher rechtspopulistischen, nationalistischen Spektrum auch formulieren. Das ist natürlich für die USA letztlich dann auch ein bequemerer Counterpart, wenn man mit einzelnen Nationen einzelne Deal machen könnte. Wir sehen diese Politik ja schon in der Praxis von Donald Trump mit seinen Zöllen und seinen Sonderbedingungen, die er manchen gewährt, die Europäer auch gegeneinander auszuspielen. Da würde ich sagen, ganz aus machtpolitisch pragmatischen Gründen können wir in Europa uns das nicht leisten, weil wir alle im Weltmaßstab kleine Länder darstellen. Europa besteht aus kleinen Ländern und Ländern, die noch nicht wissen, dass sie kleine Länder sind in diesem globalen Wettbewerb. Und die Absicht ist mit Sicherheit da bei den Trumpisten in Europa, einen möglichen Widerstand gegen amerikanische Interessen zu schwächen. Da geht es zum Beispiel um die Interessen der Tech-Oligarchen in Amerika, die den Weltmarkt in den sozialen Medien und in KI dominieren, sich gegen europäische Regulierung zu schützen. Das kann man aus amerikanischer Sicht verstehen. Im europäischen Interesse ist es, dass wir die Macht haben zu regulieren. Das kann nicht alles sein. Wir müssen auch konkurrieren können. Da hat diese Sicherheitsstrategie wiederum auch einen guten Kritikpunkt, dass wir wirtschaftlich nicht vital genug sind in Europa. Wir können uns nicht nur auf das Regulieren der anderen konzentrieren. Aber diese Macht, die wir noch haben, müssen wir natürlich auch bewahren.
Herr Röder, die Probleme, vor denen Europa steht, sind transnationale Organisationen wie die EU, die politische Freiheit und Souveränität untergraben, Migrationspolitiken, die den Kontinent umformen und für Konflikte sorgen, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Unterdrückung der Opposition, einbrechende Geburtenraten und der Verlust von nationaler Identität und Selbstvertrauen. So steht es in der nationalen Sicherheitsstrategie. Mit diesem Bild, das da von Europa gezeichnet wird, können Sie damit was anfangen?
Wissen Sie was? Wenn man sich ruhig hinsetzt und mal ohne Schaum vor dem Mund nachdenkt, finde ich, ist an jedem dieser Punkte was dran. Und ich glaube, die Europäer täten gut daran, sich jetzt nicht wieder so wahnsinnig reflexhaft zu empören und mit diesem Schaum vor dem Mund zu reagieren und auch zu sagen, dass die USA die EU abschaffen wollten. Dass sie diese EU, so wie sie ist, nicht wollen, ist offensichtlich, aber es hilft uns doch nichts, jetzt zu sagen, die wollen die EU abschaffen. Es gibt einen interessanten Widerspruch in dieser Strategie. Sie sagt nämlich auf der einen Seite zum Nahen Osten, wir wollen denen nicht vorschreiben, wie sie innenpolitisch zu leben haben. Das ist sozusagen die Abkehr von Demokratieexport und Freedom Agenda der Regierung von George W. Bush und den Neokonservativen im frühen 21. Jahrhundert. Während man auf der anderen Seite bei den Europäern sehr dezidiert an deren innenpolitische Orientierung angreift. Das ist so ein innenpolitischer Widerspruch in der Strategie. Aber bei den Punkten, die Sie gerade genannt haben, Meinungsfreiheit. Also wenn wir doch mal genau und kritisch hingucken und die Dinge mal im Zusammenhang sehen, die sich in letzter Zeit entwickelt haben, dann müssen wir doch sagen, die liberale Demokratie in Europa wird unerfreulich autoritär. Der Paragraph 188, der neue Majestätsbeleidigungsparagraph, egal ob Sie Robert Habeck einen Schwachkopf nennen dürfen, oder der Bestandteil der Hass und Hetze, der Demokratie delegitimierenden Rede unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Ja, wollen Sie sich wundern, dass jemand in den neuen Ländern sagt, Moment, so eine Art von Rede kenne ich aber aus anderen Zusammenhängen. Wenn Norbert Bolz für einen harmlosen Tweet mittlerweile eine Hausdurchsuchung bekommt, bei der Sie dann komischerweise immer auch die Medien gleich vor der Tür stehen haben. Wenn ich mir diese zivilgesellschaftlichen Meldestellen anschaue, die nichts anderes als Denunziationsagenturen sind. Wenn ich mir anschaue, dass Kandidaten der AfD, die eine nicht verbotene Partei ist, in Rheinland-Pfalz mittlerweile systematisch flächendeckend und systematisch von Bürgermeisterwahlen ausgeschlossen wird. Also, da mache ich mir mittlerweile auch Gedanken, wie weit es eigentlich mit Meinungsfreiheit und demokratischen Grundrechten in Deutschland her ist.
Aber Herr Röder, über alle diese Punkte reden wir doch und debattieren wir lebendig in Deutschland. Es ist doch ein bisschen bizarr, wenn ausgerechnet diese amerikanische Regierung, die selber Sprachregelungen durchsetzt, die dann die Journalisten beachten müssen, die bei der Meinungsfreiheit das Land weit runter in der Tabelle mittlerweile gebracht hat, dass die uns belehren wollen, was wir hier für Defizite
Ich nehme auch nicht an, dass die Amerikaner uns zu belehren haben. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich finde ein bisschen mehr an Selbstkritik und im Hinblick auf die Frage, ist da vielleicht was dran, täte uns gut. Ja. Wenn Sie auf die Migration schauen, ich will dies, weil Herr Riesel vorhin die Punkte genannt hatte. Wenn ich auf Migration schaue, alleine nach Deutschland sind seit 2015 netto 7 Millionen Menschen eingewandert, die nicht den Bedürfnissen eines Einwanderungslandes entsprechen, was ihre Qualifikationen angeht. Die Asylmigration wird seit zehn Jahren nach 2015 in Europa immer noch von einer dysfunktionalen Blockade von nationalem Asylrecht, von Schengen- und Dublin-Verordnung und von Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs blockiert, sodass Europa bis heute keine koordinierte Einwanderungspolitik hat. Wenn ich auf die Wettbewerbsfähigkeit schaue, Herr Lau, Sie haben es vorhin gesagt, also der europäische Kontinent ist, was alle ökonomischen Kenndaten angeht, seit 10 Jahren mindestens in einem scharfen Abschwung. Wir sind in Deutschland in der längsten Stagnationsphase, die Bundesrepublik jemals erlebt hat. Und von daher, wie gesagt, haben wir uns nicht von den USA belehren zu lassen. Aber wenn wir die Größe haben zu sagen, ich gucke jetzt nicht darauf, ob die Amerikaner mir das zu sagen haben oder nicht. Aber ich finde, wir haben eben auch keinen Grund zur Selbstgerechtigkeit. Und wenn man sagt, dass Demokratie immer von der Fähigkeit zur Selbstkritik und Selbstkorrektur lebt, dann würde ich sagen, lasst uns an die eigene Nase fassen und mal gucken, die Amerikaner haben ja insofern recht, diese Europäer sind doch kein Global Player, das ist doch unser Problem.
Das ist ja völlig richtig, aber das Wort Widerstand wurde ja aufgerufen, das in dieser Strategie drinsteht. Wir unterstützen den Widerstand gegen diese Tendenzen, die uns nicht gefallen. Das geht doch einfach nicht. Das kann sich eine Bundesregierung, das kann sich auch die EU nicht bieten lassen. Sie haben selber den Widerspruch ja aufgerufen, dass man sagt, ja, die Golfmonarchien sollen ruhig machen, was sie wollen mit ihren Dissidenten, aber in Europa gehen wir rein und unterstützen den Widerstand?
Das ist ja eine interessante Frage.
Ich finde auch, um das nur kurz zu sagen, natürlich ist das eine Einmischung in innere Angelegenheiten, die man, das finde ich auch einen sehr auffälligen und bedenklichen Satz. Aber im selben Moment müssen wir sagen, also lasst uns doch an die eigene Nase fassen, wie mischen wir uns denn in die amerikanischen Dinge ein und wie sind denn Deutsche im amerikanischen Wahlkampf aufgetreten und haben gemeint, wir müssten die USA vor Donald Trump retten. Ich finde, wie gesagt, hello, Ihre Kritik ist ja richtig, aber lasst uns nicht selbstgerecht werden, denn dazu neigen wir in Europa fürchterlich.
Frau Geutel, das ist eine interessante Frage. Wenn es darum geht, Europa von seinem aktuellen Kurs abzubringen, wie weit werden die USA da gehen?
Also für mich sieht man in dieser Sicherheitsstrategie und in dem, was die Trump-Administration so von sich gibt, eigentlich zuallererst, dass es gar keinen klaren, kohärenten Kurs gibt. Sondern da gibt es eine Stimmenvielfalt auch auf der Seite Washingtons. Da gibt es die einen, die zum Beispiel diesen Schwenk hin zu so einer Einflusssphärenpolitik eher aus machtpolitischer Notwendigkeit sehen, weil Asien, der pazifische Raum, vielleicht wichtiger ist als Europa aus amerikanischer Sicht. Und da gibt es die anderen, die eher ideologisch unterwegs sind, die also was Prinzipielles, eine normative Neuausrichtung der amerikanischen Politik und der Regeln der Weltordnung wollen.
Also die Fraktion J.D. Vance zum Beispiel.
Genau, aber das ist noch nicht ausgemacht, in welche Richtung das geht. Und deshalb wäre aus meiner Sicht eigentlich wirklich geboten, dass wir nicht immer Schnappatmung kriegen bei allem, was aus Washington kommt, sondern die Dinge einfach differenziert betrachten. Es nutzt niemanden, wenn man zum x-ten Male sagt, Trump sei ins Lager Putins übergelaufen, weil es einfach nicht stimmt. Und es nutzt auch niemanden, wenn man zum x-ten Male sagt, jetzt ist die Demokratie vorbei in den USA, weil es halt auch nicht stimmt. Und es nutzt auch niemanden zu sagen, jetzt ist das transatlantische Verhältnis wirklich am Ende, weil diese Sicherheitsstrategie in manchen Punkten doch aus europäischer Sicht erstaunliche Dinge beinhaltet. Einfach mit mehr Differenzierung auf die Sache schauen und dann würde ich tatsächlich auch sehen, dass wir nicht in so eine Selbstgerechtigkeit abdriften sollten. Weil am Ende des Tages sind es lauter ungelöste Hausaufgaben auf unserer Seite, die uns in so eine Abhängigkeit zu den USA zwingen, die uns einfach sicherheitspolitisch, ökonomisch, politisch an Einfluss verlieren lassen in der Welt. Wir externalisieren das jetzt und machen der Trump-Administration den Vorwurf, dass sie das so uncharmant uns serviert. Aber eigentlich müssen wir uns da an der eigenen Nase packen und überlegen, wie man denn unsere Position verbessert. Mhm. Und zu dem letzten Punkt der Einmischung in innere Angelegenheiten, vielleicht auch nur noch mal so eine Erinnerung für unsere Zuhörer, wir machen das doch auch ständig. Also im letzten Wahlkampf, als in Frankreich Präsidentschaftswahlen waren, haben auch Spitzenpolitiker Europas, unter anderem Olaf Scholz, zur Wahl von Emmanuel Macron aufgerufen. Also vielleicht einfach mal ein bisschen abrüsten und sich nicht immer echauffieren und nicht über jedes Stöckchen springen. Weil manche der Dinge, die wir jetzt sehr vehement kritisieren, wenn sie von Trump kommen, die sieht man doch auch bei anderen. Und wenn es in den eigenen Kram passt, dann findet man das auch ganz gut, dass Haltung gezeigt wird. Und wenn es nicht in den eigenen Kram passt, dann findet man es ganz empörend. Also wirklich differenziert auf die Lage schauen und sich nicht immer echauffieren, sondern in der Sache einfach arbeiten, um die eigenen Interessen, die eigenen Werte verteidigen zu können.
Also das, ich finde das richtig, wenn Sie sagen, an die eigene Nase fassen und nicht über jedes Stöckchen springen, das ist vollkommen richtig. Das Problem, das ich habe mit vielen, die sich als Transatlantiker bezeichnen, ist, dass die die Dramatik der Wendung der USA nicht wahrnehmen wollen und uns dadurch in diese Hilflosigkeit, in der wir uns befinden, immer tiefer reingeritten haben. Ich finde nicht, dass man das entdramatisieren soll, was unter Donald Trump, aber nicht beginnend mit ihm, sondern eigentlich schon mit Obama und in gewisser Weise auch weitergeführt durch Joe Biden und radikalisiert in dieser zweiten Trump-Amtszeit mit der amerikanischen Ausrichtung in der Welt passiert. Und die Tatsache, dass die sich nicht mehr für unsere Sicherheit zuständig fühlen, die haben sie uns x-mal mitgeteilt und jedes Mal gibt es Leute, die das hier wieder entdramatisieren wollen und dadurch sind wir in dieser hilflosen Lage. Es geht mir gar nicht darum, moralisch über Trump und seine Leute zu triumphieren. Ich lehne diese Richtung zutiefst ab. Ja, das ist sozusagen nicht mit meinen Werten und meinem Selbstverständnis einer freiheitlichen Demokratie vereinbar, in welche Richtung die ihr eigenes Land führen. Aber genau wie Sie es sagen, bin ich auch dafür, dass wir uns auf unsere eigenen Qualitäten, auf unsere eigene Stärke und unsere eigene Resilienz konzentrieren. Aber dazu gehört für mich die Dramatik dieses Moments zu erkennen. Und ich fand es ganz interessant, dass Friedrich Merz, der ja nun die Atlantikbrücke geleitet hat, der für amerikanische Investoren gearbeitet hat, der Transatlantiker durch und durch ist, mehrfach gesagt hat, diese Zeit ist vorbei, sie kommt nicht wieder. Die Pax Americana ist vorbei. Beim CSU-Parteitag. Ich finde das sehr gut, dass er das macht.
Herr Merz hat noch was anderes gesagt. Er hat Folgendes gesagt an die Adresse der Amerikaner. Ihr braucht auf der Welt auch Partner. Und einer der Partner kann Europa sein. Und wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner. Herr Röder, Vor dem Hintergrund, dass die USA, dass Trump versucht, die EU zu spalten, ist das eine kluge Reaktion unseres Bundeskanzlers?
Ich finde das ehrlich gesagt einen sehr unglücklichen Satz. Ich finde, dieser Satz hätte nicht fallen sollen aus Deutschland. Ich weiß, was er damit meint, aber so kann
man...
Was
meint er damit?
Naja, das würde ja doch heißen, wenn es mit den Europäern nicht klappt, dass der Satz heißt das, was er heißt. Dann macht's mit Deutschland alleine. Das macht natürlich einen Vorbehalt, was die Europäer angeht. Und ich verstehe die amerikanische Kritik an der Europäischen Union. Aber wir reden doch mittlerweile von einem Europa, wo klugerweise nicht nur die Europäische Union agiert, wo Brüssel auch nie die europäische Telefonnummer ist, die man in Washington anrufen muss, um Weltpolitik zu machen. Es ist doch klugerweise in den letzten Jahren viel passiert, dass man die führenden Nationalstaaten zusammengebracht hat. Und das heißt einschließlich des Vereinigten Königreichs, wo wir endlich darüber hinweggekommen sind, uns ständig darüber zu echauffieren, dass die es gewagt haben, den Brexit zu machen. Dass man aber zusammen mit den Briten, die die globalste Macht in Europa sind, zusammen mit den Franzosen, zusammen mit den Polen, zusammen mit den Italienern europäische Kräfte bündelt und dann Brüssel mit an Bord nimmt. Das ist ja die ganz richtige Richtung gewesen und nur so kann Europa Stärke entfalten. Dann aber als Option aufzutun, naja, im Zweifelsfall machen wir es auch alleine, ist natürlich ein Akt der Entsolidarisierung in Europa, den ich aus deutscher Sicht nicht glücklich finde, in einer Situation, wo der Merz gerade im Moment so vieles so richtig gemacht hat. Aber das, finde ich, muss man schon sagen. Ich würde aber gerne zu Herrn Lau eines nochmal sagen und das sehr unterstützen, was Sie gesagt haben. Wir sind immer so fürchterlich einfallslos und sagen, oh Gott, die Amerikaner ziehen sich aus Europa zurück. Ja, was ist denn eigentlich begründungspflichtig, dass die Amerikaner in Europa sind oder dass sie in Europa nicht sind? Sie sind 1917 im Ersten Weltkrieg nach Europa gekommen und 1920 schon wieder weg gewesen. Sie sind dann 1941 im Zweiten Weltkrieg zum zweiten Mal militärisch nach Europa gekommen. Und jeder, vor allen Dingen Stalin, hat damit gerechnet, die Deutsche, aber Konrad Adenauer auch gerechnet oder befürchtet, dass die Amerikaner nach dem Ende des Krieges, ja was denn sonst, sich wieder zurückziehen würden. Wir haben immer im Nachhinein das, was geworden ist, als selbstverständlich im Kopf. Das war aber nicht das Selbstverständliche, sondern das war das eigentlich Unerwartete. Das Unerwartete, das Überraschende historisch ist, dass die Amerikaner nach 1945 in Europa geblieben sind, was sie ursprünglich nicht vorhatten, und dass sie auch nach 1990 in Europa geblieben sind. Insofern war das eigentlich aus amerikanischer Sicht immer klar, dass das jetzt kein ewiges Naturgesetz sein würde. Und wie Herr Lau ja völlig richtig sagt, das hat sich ja schon lange, spätestens unter Obama, angedeutet, dass die Amerikaner ihre Prioritäten verschieben. Und dann zu meinen, dass die Amerikaner in Europa bleiben müssten, weil sie in Europa sind, ist natürlich auch ein Ausweis von Fantasielosigkeit, zu der wir in Europa auch immer wieder gerne neigen.
Ja. Ich würde sehr gerne zwei Punkte noch ergänzen, wenn ich darf. Zum einen dieser Punkt der Fantasielosigkeit Europas. Ich teile das wirklich. Wir sind sehr Status quo orientiert und denken nicht so sonderlich gerne in die Zukunft, wie auch eine Zukunft anders aussehen könnte als die Gegenwart. Das müssen wir aber lernen in einer Zeit, in der die Welt um uns herum sich wirklich sehr schnell bewegt und eigentlich alles im Umbruch ist. Wenn man nur diesen Status quo immer festhält und sich zum Beispiel das gar nicht anders vorstellen kann, also dass die USA für unsere Sicherheit zuständig sind, dann wird man am Ende den Kürzeren ziehen.
Aber was heißt das denn, Entschuldigung, Frau Kreutel, was heißt das denn konkret? Also Timothy Garton Ash hat von einer erlernten Hilflosigkeit gesprochen, die wir in 80 Jahren Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten in puncto Sicherheit aufgebaut hätten. Wie kommen wir denn da wieder raus?
Ja, da würde ich Herrn Lau widersprechen wollen. Also ich sehe nicht, dass die Transatlantiker uns in dieser Unmündigkeit gehalten hätten, weil sie immer auf die USA verweisen. Vielfach sind die USA halt einfach auch unser bester Partner. Aber es braucht politische Führungspersönlichkeiten, die mit diesen Worten, die wir jetzt alle schon sehr oft gehört haben, dass wir mehr Verantwortung für uns selber übernehmen müssen, dass die mit diesen Worten auch wirklich ernst machen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Wie kann man denn europäische Handlungsfähigkeit organisieren? Ist es automatisch die EU, die das organisiert? Oder ist dann vielleicht doch der Blick auf die Nationalstaaten gar nicht so verkehrt? Und da würde ich eigentlich Friedrich Merz ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil ich glaube auch, dass ich weiß, was er damit meint. Also wenn die USA nicht mit Europa reden wollen, dann sollen sie doch mit Deutschland reden. Das dient ja nur eigentlich einer dienenden Führung Deutschlands in Europa zusammen mit Partnern. Und das finde ich eigentlich ganz klug, weil wir momentan die Lage haben, EU-Offizielle, also zum Beispiel EU-Außenbeauftragte, die kriegen überhaupt keinen Termin, keine Ansprechpartner im Außenministerium der USA zum Beispiel. Und es ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt, wenn man so ein kollektives Führungsformat großer europäischer Staaten andenkt, die gemeinsam versuchen, europäische Sicherheit zu organisieren, die dann auch einen Schritt vorangehen, die Ressourcen auf den Tisch legen. Und genau das haben wir jetzt zum Beispiel mit diesem Ukraine-Verhandlungsformat auch erlebt.
Aber das ist, Frau Kreutler, das ist ja interessant. Mir leuchtet sehr ein, was Sie sagen. Aber wir sind wieder an dem Punkt, dass Sie sagen, mir leuchtet es ein, wie wahrscheinlich alle denken, wir wissen, was der Kanzler meint. Aber wenn man wörtlich sieht, was man gesagt hat, dann ist es nicht zwingend das, was er gemeint hat.
Aber das ist jetzt eine Kritik an der Kommunikation. Er handelt schon so, dass er sagt, wenn ihr Amerikaner mit der EU nicht könnt, das steht ja in der Sicherheitsstrategie, haben wir schon besprochen, dann redet mit mir, ich kann euch die europäische Position nahebringen oder durch mich könnt ihr mit Europa sprechen. So würde ich ihn interpretieren. Aber da sind wir wirklich an einem entscheidenden Punkt, finde ich. Die Frage, wie Europa selbstständig werden kann, ohne sich gegen Amerika zu wenden. Wir müssen das ja nicht beantworten, diese Feindseligkeit, die wir in der Strategie da analysiert haben, mit einer Amerika-Feindlichkeit. Aber wir müssen definitiv selbstständiger und erwachsener werden. Ich glaube, ein Problem liegt darin, dass man sich vorstellt, wir müssten sozusagen die NATO komplett europäisch nachbauen und die Leistungen erbringen, die bisher die Amerikaner erbringen. So etwas wird es nicht geben und das ist vielleicht auch nicht nötig. Ich glaube aber, dass wir, um mal bei der Verteidigung zu bleiben, die NATO europäisieren müssen. Sehr wesentliche Teile davon, mindestens was die Finanzierung angeht, müssen die Europäer übernehmen. Und auch viele Strukturen werden sie übernehmen müssen. Und die NATO muss auch nicht genau dasselbe sein, wie sie im Kalten Krieg war. Sie muss nur etwas besser als die Russen sein, um ihren Zweck für uns zu erfüllen. Und das ist absolut machbar mit den Mitteln, die die Europäer haben. Und dafür kann man vielleicht auch die Amerikaner gewinnen, dieses Bündnis so umzubauen, dass die bei der Abschreckung die Lasten vollkommen neu verteilt werden. Da gibt es auch interessante Entwicklungen. Also die Franzosen sprechen mit den Briten darüber, ob ihre nationalen atomaren Abschreckungspotenziale nicht auch eine europäische Dimension haben. Die Deutschen sprechen mit den Franzosen über diese Fragen. Also es ist da durchaus etwas in Bewegung und ich glaube, man muss da nicht total pessimistisch sein.
Herr Röder, man hört jetzt häufig, Europa müsse seine wirtschaftliche Stärke in militärische Macht umwandeln. Was heißt das denn konkret?
Na, das heißt zweierlei. Erstens, wirtschaftliche Stärke wieder zu erlangen. Aber das ist natürlich ein Problem, das Europa in den letzten Jahren, auch in diesem dramatischen technologischen Wandel der letzten Jahre, ein erhebliches Maß an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Und das zweite heißt natürlich auf der Basis von wirtschaftlicher Stärke auch militärische Industrie zu betreiben und eine konkurrenzfähige Rüstungswirtschaft aufzubauen. Das sind beides Dinge. Wobei man auch sagen muss, das sagen wir nicht erst im Jahr 2025. Das haben erst wenige, dann zuletzt auch mehrere gesagt. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, dieses europäische Glas ist halb voll und halb leer. Es ist halb voll, weil in den letzten Jahren, wie ich sagen würde, in Europa eine ganze Menge passiert ist. Zum Beispiel das, was wir vorhin gesagt haben, was Frau Kreutl ansprach. Diese Führung Europas aus den starken Nationalstaaten heraus wäre ja noch vor 10 Jahren kaum denkbar gewesen. Da ist eine Menge passiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber wandelt sich die Welt dramatisch schnell und Europa kommt zu langsam hinterher. Und wir konstatieren Dinge, die zu wenig stattfinden. Und dieses Europa hat insgesamt in der Summe per Saldo an Boden verloren.
Das nehmen wir als Schlusswort. In diesem Forum bei SWR Kultur zum Thema gegen Trump und Putin hat Europa einen Plan. Mit dabei die Politikwissenschaftlerin Gerlinde Greutel, der Journalist Jörg Lau und der Historiker Andreas Röder. Am Mikrofon war Michael Riesel.